Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Heute mit Katrin Kühn und einer großen Frage. Was ist Attraktivität? Wie lässt sich das, was so unterschwellig wirkt, so oft in unserem Alltag, wie lässt sich das greifen?
In irgendeinem Moment kommt eine Person zur Tür rein und wir sagen, oh, was für eine schöne Person. Und da kommen Attraktivitätsmerkmale mit rein, also körperbezogene Attraktivitätsmerkmale. Ich glaube, da kommen aber auch noch andere Merkmale mit rein. Da würde ich sagen, das sind typische Schönheitsmerkmale.
Lisa Schmalzried, Philosophin an der Universität Halle-Wittenberg, über einen ihr Alltagsmoment. Attraktiv, schön sein bedeutet auch Vorteile zu haben. Aber was sind die Kriterien? Lässt sich alles überhaupt messen? Und wie sehr ist es kulturell, gesellschaftlich geprägt? Das ist der Schwerpunkt heute, später in der Sendung und gleichzeitig der Auftakt zu unserer Sommerserie rund um das Thema Attraktivität. Außerdem heute die Datenkrise in der Pandemie. Warum gibt es hier auch in den Sozialwissenschaften ein so großes Loch? Und Betreten verboten, Jugendliche im öffentlichen Raum oder besser gesagt ihre Vertreibung aus demselben. Zuerst aber, wenn Oma oder Opa auf die Enkel aufpassen. Eine Win-Win-Situation oder auch eine Belastung? Ein Projekt des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung und des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hat da Zahlen vorgelegt. Und Isabel Fanrich-Lautenschläger hat für uns hingeschaut auf das Ausmaß der Betreuung, aber vor allem auch, mit welchen Folgen für die Kinder, die Großeltern und die dazwischen, also die, die Kinder und Eltern zugleich sind.
Fast jedes dritte Kind im Alter unter 3 Jahren wird regelmäßig von seinen Großeltern betreut. Bei Kindergarten- und Grundschulkindern ist es immerhin noch jedes 5. 8 Stunden pro Woche sehen die Enkel ihre Oma und Opa im Durchschnitt, so die neue Studie Oma und Opa gefragt. Großeltern spielen also eine wichtige Rolle. Und sind für die meisten Kinder im Alter bis zu 10 Jahren auch da. Bei 60% der Krippenkinder leben sogar alle 4 Großmütter und Großväter noch. Wenn ein Teil im Notfall bei der Betreuung nicht einspringen kann, hänge das wesentlich mit der zu überbrückenden Entfernung zusammen, betont Katharina Spieß, Direktorin des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung.
Wir sehen aber auch, dass ungefähr 8% 4 Großeltern haben, die 30 Minuten entfernt wohnen, die damit auch bei der Betreuung unterstützen können. Wir sehen auch, dass bei den Familien, wo die Großeltern weiter entfernt wohnen, nämlich 3 Stunden und mehr, der Anteil derjenigen sehr viel kleiner ist, der von den Großeltern betreut wird. Hier ist der Anteil unter 10%.
Katharina Spieß ist auch Professorin für Bevölkerungsökonomie an der Universität Mainz. Für ihre Untersuchungen greift sie etwa auf Daten aus dem sozioökonomischen Panel zurück, einer Langzeitstudie, für die seit 1984 rund 15.000 Haushalte wiederholt befragt werden. Gemeinsam mit Bildungs- und Familienforscherinnen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Berlin ging sie der Frage auf den Grund, wie hat sich die großelterliche Betreuung in den vergangenen 25 Jahren verändert? Schließlich hat sich in der Zeit viel getan mit einem massiven Ausbau der außerfamiliären Kinderbetreuung.
Hat der Kita-Ausbau, hat der Ausbau der ganztägigen Betreuung für Kinder im Kindergartenalter oder hat auch der Ausbau des sogenannten Ganztags für Schulkinder dazu geführt, dass die Großelternbetreuung verdrängt wurde, ersetzt wurde? Oder finden wir tatsächlich, dass die Großeltern primär in die ergänzende Rolle hineinschlüpfen?
Die Antwort ist eindeutig und überraschend. Obwohl immer mehr Eltern ihre Kinder in den letzten 25 Jahren sowohl in West- als auch in Ostdeutschland in Ganztagskitas und Grundschulen geschickt haben, ist das Engagement von Großeltern relativ konstant geblieben. Allein im Westen und nur bei Kindern ab 3 Jahren habe die Großelternzeit etwas abgenommen. Dieser Rückgang falle jedoch viel geringer aus als der Anstieg der ganztägigen Kita-Betreuung. Das widerlege die Vermutung, die Großeltern seien verdrängt worden. Stattdessen sprechen die Wissenschaftlerinnen von einem bunter gewordenen Patchwork der Kinderbetreuung mit unterschiedlichen Folgen für die Zufriedenheit von Müttern und Vätern. Mara Barschkett vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin.
Wir sehen ja bei der Mutter, dass viel eben die Freizeitgestaltung positiv beeinflusst wird, sowie eben auch die Zufriedenheit mit der Betreuungssituation. Beim Vater sehen wir hauptsächlich Effekte auf die Zufriedenheit mit der Betreuungssituation. Eine Idee könnte sein, dass Väter eben traditionell natürlich mehr am Arbeitsmarkt beteiligt sind, während Mütter eben die Kinder in diesen Altersgruppen haben, häufig nur in Teilzeit beschäftigt sind, sodass da die Großelternbetreuung, wenn die Großeltern dann am Nachmittag oder in den Randzeiten der Kita oder Schule einspringen, zum Beispiel ermöglichen, dass die Mütter dann eben nochmal Zeit haben, vielleicht zum Sport zu gehen oder sich mit Freunden zu treffen.
Helfen die Großeltern mit, das halten die Wissenschaftlerinnen nun für erwiesen, unterstütze dies vor allem die Mütter. Und zwar besonders jene mit Kindern im Alter bis zu 6 Jahren. Generell besser werde die Lage damit aber nicht, räumt Katharina Spieß ein.
Also es ist auch nicht so, dass wir hier ein Bild zeichnen wollen, dass auf allen Bereichen und in jeglichen Dimensionen alle nur von dieser Beziehung profitieren. Bei der Lebenszufriedenheit finden sich zum Beispiel keine Effekte.
Vor allem die Zufriedenheit von Müttern, die nach wie vor die Hauptbetreuungspersonen sind, überträgt sich auf die Kinder, ist das Forscherteam überzeugt. Bei der Betreuung durch Großeltern sieht es anders aus. Sie selbst zeige keine direkten und kurzfristigen Wirkungen auf die sozioemotionale Entwicklung der Kinder und deren schulische Leistungen wie Zensuren oder Lernbereitschaft. Allerdings lassen sich für manche negative Wirkungen nachzeichnen. Ein Teil der Grundschulkinder hat laut Studie mit gesundheitlichen Problemen reagiert, wenn die Großeltern selbst einen schlechteren Gesundheitszustand aufwiesen und körperlich eingeschränkt waren, was beispielsweise zu Bewegungsmangel führen könne. Außerdem stellten die Forschenden fest, dass bei jüngeren Kindern die Wahrscheinlichkeit einer erhöhten sozioemotionalen Instabilität, insbesondere in Form von Verhaltensproblemen, um bis zu 36% stieg. Bevölkerungsökonomin Katharina Spieß.
Was passiert mit Kindern im Alter von 3 bis 5 Jahren im Hinblick auf ihr sozioemotionales Verhalten? Was wir hier feststellen können, ist, dass durch eine Großelternbetreuung insgesamt die sozioemotionale Instabilität von Kindern leicht zunimmt, aber nur und nur dann, wenn sie tatsächlich mehrere Betreuungsformen kombinieren, wenn sie ganztägig eine Kindertageseinrichtung nutzen, von den Großeltern betreut werden und dann natürlich auch noch von den Eltern.
Sprich, wenn sich am Nachmittag viele Betreuungspersonen in verschiedenen Kontexten abwechseln, sei das für einige Kinder zu belastend. Damit das Patchwork aus Kita-Personal, Großeltern und Eltern nicht zu negativen Effekten führt, empfehlen Katharina Spieß und ihr Team, die Betreuungsumwelt zu stabilisieren. Die Arbeit in Kindertagesstätten müsse attraktiver werden, damit pädagogische Fachkräfte Vollzeit arbeiten und länger in den Einrichtungen bleiben. Und Opa und Oma eben nicht nur kurzzeitige Lückenfüller sind. Denn dass sie tatsächlich unersetzlich sind, wurde nicht zuletzt während der Corona-Pandemie deutlich. In rund 15% der Familien sprangen Großeltern zur Betreuung ein. Clara Schäper vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin und Katharina Spieß verweisen auf deren flexiblen Einsatz selbst in dieser Risikosituation.
Ein Ergebnis, was von uns da vielleicht unterstützend zu diesem Aspekt ist, ist wirklich die Wichtigkeit der Notfallbetreuung. Und wenn man so möchte, war die Pandemie ja auch eine Notsituation für alle Familien, wo plötzlich eine Infrastruktur weggebrochen ist. Und da musste man dann abwägen.
Und diese Großeltern haben ein großes Risiko, infiziert zu werden. Und man hat die Kitas zugemacht. Eltern waren wirklich vor riesige Probleme gestellt. Und das sieht man daran, dass teilweise dann trotzdem eben wieder die Großeltern diejenigen waren, die da Familien unterstützt haben.
Aufpassen auf die Enkel, trotz erhöhtem Risiko. Ein Beitrag von Isabel Fanrich Lautenschläger war das. Und sicherlich auch etwas aus dem Bereich Lehren aus der Pandemie und wie das Thema Kindergarten oder Schulen organisiert werden sollte. Eine Stadt, ein Marktplatz, Bänke und darauf eine Gruppe Jugendlicher mit Musik womöglich oder Alkohol. Vielleicht ist es auch ein Park um die Ecke oder der Platz vor dem örtlichen Café. Wie wichtig ist der öffentliche Raum für Jüngere? Und was macht es mit ihnen, wenn Ältere das stört, wenn es hier Verdrängung gibt? Darüber habe ich mich letztens unterhalten, hier in der Deutschlandfunk-Wissenschaftsredaktion. Unsere Hospitantin Veronika Reinhold hatte die Fragen aufgebracht, auch weil es jetzt in der Pandemie Zeiten gab, in denen der öffentliche Raum quasi komplett gesperrt war für Gruppen. Und wir haben dann gesagt, spannend, wie ist die Lage eigentlich aktuell? Gibt es tatsächlich eine Verdrängung Jüngerer, ganz unabhängig von Corona jetzt? Warum werden manche Gruppen vielleicht sogar als Gefahr angesehen? Die Jugend von der Straße holen, so als Spruch, wo der öffentliche Raum ja eigentlich für alle da ist. Und Veronika Reinhold hat dazu dann mal eine Zeit recherchiert. Und jetzt sind wir hier im Studio. Und zuerst vielleicht erstmal als Grundlage die Frage, öffentliche Plätze gibt es ja in jeder Stadt. Wie ist da die Entwicklung, der Stand? Haben Jüngere ausreichend Platz zum Aufhalten?
Natürlich gibt es in der Stadt Parkanlagen, öffentliche Plätze und manche der Schulhöfe sind am Nachmittag geöffnet. Also es gibt schon viele Flächen, aber das Problem dabei ist, dass immer mehr davon für Arbeit, Wohnen und Mobilität belegt wird. Der Flächenverbrauch dafür ist hier in Deutschland beispielsweise in den vergangenen 28 Jahren um mehr als 11.000 Quadratkilometer gestiegen. Und das führt dann dazu, dass die jungen Leute zum Beispiel auf kommerzielle Orte ausweichen müssen, wie zum Beispiel Einkaufszentren. Was aber ja auch wieder Orte sind, die nicht auf sie ausgelegt sind. Und dort ist es dann auch teurer, sich etwas zu kaufen, etwas zu leisten oder auch einfach was zu essen, als wenn es vorher zum Beispiel eine Gegend mit ein paar Kiosken war. Und da findet dann wieder eine Verdrängung statt. Und Orte, die eigens für die ach so störenden Jugendlichen geschaffen wurden, wie Bolzplätze, Skateparks oder Jugendzentren zum Beispiel, die werden dann eher abseits platziert. Eine Jugendstudie aus der Schweiz hat dann zum Beispiel gezeigt, für den Großteil der Erwachsenen ist es nämlich vor allem wichtig, dass die Jüngeren den öffentlichen Raum angemessen nutzen und dass von ihnen eine möglichst geringe Störung ausgeht.
Eine angemessene Nutzung, woher kommt das denn, dass sich die Älteren so an den Jüngeren stören?
In der Soziologie geht man davon aus, dass die älteren Generationen ja meist in einer bestehenden Ordnung und auch Hierarchie leben und soziale Normen und Werte verinnerlicht haben. Aber die Jüngeren sind ja erst auf dem Weg dahin. Es wird von ihnen gesellschaftlich verlangt, dass sie sich in solche Strukturen anpassen und einfügen und dann auch ein Stück weit unterordnen. Und das läuft von ihnen eben mit einem Überschreiten dieser Grenzen ab. Und in der Begegnung mit jungen Leuten entsteht dann häufig bei den anderen das Gefühl von Unsicherheit oder auch Angst.
Das ist spannend. Also das ist tatsächlich eine Angst, die dann auch bei Älteren entsteht, weil da etwas quasi ihre Normen und Strukturen, ja, es passt nicht dazu, es bedroht sie.
Ja, genau so ist es. Dass diese Jugend eben oder Teile davon als Unruhefaktoren wahrgenommen wurden, das war schon früher so. Vor allem eben diese Subkulturen, also die gesellschaftlichen Teilkulturen, die andere Werte und Normen haben als der Mainstream, die galten schon lange als provokativ oder eben aggressiv. Und daran forschte auch schon Anfang der 2000er Jahre die Soziologin Martina Althoff von der Universität Groningen. Sie sagt, es gab schon in den 1930ern und auch 40er Jahren die oppositionellen Edelweiß-Piraten und später dann Gruppierungen, die man heute ja als Halbstarke bezeichnen würde. Und außerdem später noch die Rocker- und die Studentenbewegungen. Im Musikbereich gab es dann in den 70ern, 80ern und 90er Jahren auch eine starke Szeneorientierung. Und die fielen alle durch ihren Kleidungsstil und ein bestimmtes Auftreten auf. Und sie stellten vor allem soziale Werte in Frage.
Das gibt's also schon lange, also nicht früher war alles besser. Was hat das denn dann auch jetzt heute für Folgen für jüngere Menschen, wenn sie keine oder wenig Orte mehr zur Verfügung haben öffentlich?
Das habe ich auch Ulrich Deinert gefragt. Der ist Professor an der Hochschule Düsseldorf im Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften. Und er sagt, dass neue Räume und Umgebungen und gerade auch der Austausch mit anderen sehr, sehr wichtig sind für die Entwicklung.
Da wird man sicherer, man kann sich ausprobieren, man kann unterschiedliche Rollen spielen, man ist in einer fremden Umgebung. Das sind wichtige Lernimpulse für soziale Verhaltensweisen, für die Persönlichkeitsentwicklung.
Und wenn dieser Raum dann begrenzt wird, ist eben auch die Entwicklung eingeschränkt. Und dazu erleben wir momentan auch eine ziemliche Verhäuslichung. Also die Lebenswelten der jüngeren Generation, die wird in geschützte Räume hinein verlagert und von anderen abgegrenzt. Vieles wird dann eben nicht mehr in der Öffentlichkeit ausgetragen und ja sogar gegen die natürliche Umwelt sozusagen versiegelt. Das ist dann nicht nur die Ganztagsschule, sondern das passiert auch stark im Freizeitbereich. Es gibt nicht mehr einen Ort für alles, sondern eben viele Orte für einzelne Aktivitäten. Es kommt sozusagen zu einer Verinselung. Also Homogene, zusammenhängende Flächen, die lösen sich auf. Es gibt kein zusammenhängendes Gebiet mehr, in dem man sich dann frei bewegen könnte. Und so spielt die Mobilität wieder eine große Rolle, weil wenn man von A nach B gelangen möchte, braucht man dann eben schon wieder familiäre oder auch finanzielle Ressourcen. Das heißt dann eben Auto, jemanden, der einen fährt, ein Fahrrad oder auch schlicht auch einfach Geld für eine Fahrkarte, weil sonst erlebt man ja wieder eine Einschränkung.
Jetzt gibt's ja seit einer ganzen Zeit schon einen quasi neuen Raum, also die virtuelle Welt, digital. Kann das nicht ein Ersatz sein für fehlende öffentliche Räume?
Ja, die virtuelle Welt ist für die Jüngeren tatsächlich ein öffentlicher Raum. Aber die sitzen da nicht einfach nur vor dem Handy, wie es immer heißt, sondern sie nutzen diese virtuellen Räume. Und das meistens auch mit mehr Kompetenz als so manche Erwachsener. Sie finden darin wirklich eine eigene Welt und schaffen sich einen Raum, in dem sie untereinander kommunizieren können. Also ein Stück weit wie im öffentlichen Raum, aber bestimmte Aspekte existieren in der Kommunikation da im Virtuellen überhaupt nicht. Das Physische und das Materielle fehlt. Und welche Folgen und Konsequenzen das langfristig haben könnte, darüber lässt sich momentan noch nicht viel sagen.
Also stand jetzt erstmal kein Ausgleich dessen, was da vielleicht fehlt. Im Realen, was gibt's denn für Ansätze? Wie könnten mehr Räume für Jüngere geschaffen werden?
Ja, viele meinen es oft gut mit den Jugendlichen, aber gut gemeint ist eben auch nicht gleich gut gemacht. Die jugendgerechte Planung ist eine große Herausforderung und das sagt auch Ulrich Deinert. Und die darf nicht ausschließlich am Stadtrand stattfinden.
Und das ist eben auch das Problem von vielen Anlagen, die gut gemeint geplant worden sind, weil sie nämlich vergessen hatten, dass Jugendliche immer gern auch sehen und gesehen werden. Man kommt vorbei, man schaut mal zu und das ist alles, spielt alles eine Rolle, auch wenn man den öffentlichen Raum jugendgerecht gestalten will. Das ist nicht einfach, das muss man einfach ehrlicherweise sagen.
Was man machen kann, man kann im öffentlichen Raum ein Setting schaffen, aber man kann nicht darüber bestimmen, ob und wie es genutzt wird. Sonst würde man ja wieder indirekt einen pädagogischen Rahmen und ein Ziel vorgeben und wieder keinen Freiraum schaffen.
Die Verdrängung Jüngerer aus dem öffentlichen Raum, die gibt es und das hat Folgen. Veronika Reinhold, vielen Dank für das Einbringen des Themas heute bei uns hier in Auskultur und Sozialwissenschaften. Und vielleicht ist das ja auch ein kleiner Impuls, sich einmal zu erinnern, ob und welche öffentlichen Orte für einen selbst einmal ziemlich wichtig waren. Es wäre schön, wenn wir auf die vergangenen 2 Jahre zurückblicken könnten, die ersten 2 Pandemiejahre und im Größeren sagen könnten, das war gut, das war nicht gut, datenbasiert. Können wir aber ja nicht oder nur schwer. Das hat auch der Sachverständigenausschuss zu den Corona-Maßnahmen noch einmal klargemacht, denn die Daten fehlen. Das gilt für das Infektionsgeschehen, Impfungen, Seroprävalenz, also wer hat sich schon angesteckt, aber auch für so einiges zum Handeln der Menschen, sprich auch die Sozialwissenschaften. Wie groß war die Lücke da? Und was müsste sich spätestens jetzt ändern? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Stefan Liebig, Professor für Soziologie an der Freien Universität Berlin und Direktor des Sozioökonomischen Panel, also die größte und am längsten laufende repräsentative Langzeitstudie in Deutschland mit rund 15.000 Haushalten und 30.000 Menschen. Und es war ein langes Gespräch über Frust, über gekippte Projekte und auch über einen Graben zwischen Natur- und Geisteswissenschaften. Eine Viertelstunde daraus, jetzt hier. Hallo, Herr Liebig.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Liebig, wie groß ist das Loch, das wir bei sozialwissenschaftlichen Daten zur Pandemielage haben?
Das Problem ist eigentlich, oder andersrum, wir sind eigentlich doch relativ gut ausgestattet mit bestimmten Daten. Also so schlecht, würde ich einmal sagen, sind wir nicht ausgestattet, aber es hätte deutlich besser sein können. Es hätte besser sein können mit Blick auf, welche Infektionswege können wir beobachten und es hätte besser sein können mit einer wirklich kontinuierlichen Beobachtung des Infektionsgeschehens und zwar nicht in einzelnen Regionalstudien, sondern tatsächlich auf Ebene des Bundesrepublik, also sozusagen flächendeckend.
Also eine Vernetzung von Daten, wirklich das, was wir an Daten virologisch haben, zu verknüpfen mit Daten, genau, die wir für die Menschen haben. Warum tun Sie das, was Sie tun und tun das nicht, was andere genau. tun.
Ja, am Anfang gab es eine Reihe von Initiativen, zumindest eine fällt mir sofort ein, die bereits im März, April vorgeschlagen hat, eine sehr große Studie durchzuführen, 30.000 in Kooperation zwischen Wirtschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften und natürlich auch Epidemiologen und Gesundheitswissenschaftlerinnen. Und die Idee war damals tatsächlich ganz schnell so eine repräsentative Stichprobe aufzusetzen und sowohl Gesundheitsdaten, also Infektionsstatus, aber natürlich auch die Verhaltensweisen, die Einstellung der Menschen abzufragen, um damit natürlich auch die zum Beispiel wirtschaftlichen Folgen oder auch die Belastungen der Haushalte jeweils bestimmen zu können.
Das war im Frühjahr 2020.
Genau.
Und warum gab es das nicht?
Es wurde politisch entschieden damals, dass diese Studie nicht durchgeführt werden soll. Dafür ist das Geld woanders hingelaufen, sozusagen allein in die Gesundheitswissenschaft oder Gesundheitsforschung.
Das ist spannend. Dann könnte man ja fragen, es gibt ja große Studien wie zum Beispiel das sozioökonomische Panel. Da haben Sie jetzt zwei Sonderbefragungen gemacht. Und wer sich ein bisschen auskennt in dem Feld, weiß, die sind aus einem Topf dann auch finanziert worden und da gab es einen bestimmten Zustoß. War das alles, was möglich war dann mit den Geldern, die es gab?
Also unsere Studie ist ja zusammen mit dem RKI, mit dem Robert-Koch-Institut durchgeführt worden und wir haben ungefähr im Mai 2020 die Entscheidung getroffen, das tatsächlich zu machen. Und wir sind in das Feld, also wir haben die Studie gestartet im Oktober, November 2020. Und wir haben eigentlich sehr viel Zeit investiert von Mai bis zum Feldstart, um diese Studie zum Laufen zu bringen. Einfach deswegen, weil wir in dem Fall Neuland betreten haben. Ziel war, dass die Befragten in unserer Studie, Langfriststudie sozioökonomisches Panel, die seit 1984 läuft. Und die Personen, die bei uns befragt sind und die teilnehmen, denen zwei Tests zu geben, einmal einen PCR-Test und einmal einen Bluttest, um genau die Infektionssituation einschätzen zu können. Und das war ein Novum, weil wir damit natürlich Biomaterial gesammelt haben. Da gibt es bestimmte auch datenschutzrechtliche Bestimmungen, also und natürlich auch logistische Probleme, die wir damals klären mussten. Und von daher, daraus erklärt sich letztendlich auch die lange Vorbereitungszeit.
Was haben Sie denn daraus gelernt? Wie viel zu langsam war das? Und reicht es dann zweimal zu erheben oder hätte es öfter sein müssen?
Eigentlich hätte es, und dazu gab es auch Konzepte, die von Kolleginnen und Kollegen entwickelt worden sind. Im Prinzip müsste man eine beständige, kontinuierliche Erhebung durchführen, um tatsächlich die Dynamik des Infektionsgeschehens abbilden zu können.
Gibt es denn auch Risiken, wenn man so große Studien wie zum Beispiel das SOEP, also das sozioökonomische Panel, anzapft, häufiger? Vor allem mit Blick vielleicht auf Menschen, die besonders wichtig sind, dass sie da drin sind?
Ja, also das Problem, was wir haben, und wir haben auch entsprechende Rückmeldungen bekommen, ist, wir haben ja diese Gruppe von Corona-Leugnern gehabt. Und die Personen waren dann auch überhaupt nicht bereit, bei dieser Zusatzerhebung mit dem RKI teilzunehmen. Und wir haben dann verschiedene Rückmeldungen auch bekommen, dass diese einzelnen Personen am gesamten Panel, also am sozioökonomischen Panel, in Zukunft nicht mehr teilnehmen wollen. Auch andere stimmen, dass die Personen, unsere Befragten, sich überlastet gefühlt haben. Und das ist eigentlich ein großes Problem, weil das Ziel von solchen repräsentativen Studien ist ja tatsächlich die Abbildung aller Meinungen, Einstellungen, Situationen hier in Deutschland, in der Bevölkerung. Und wenn Sie dann bestimmte Gruppen haben, die nicht mehr mitmachen, dann haben Sie eben einfach eine Verzerrung auch der Ergebnisse und damit haben Sie eigentlich ein Problem.
Jetzt überspitze ich einmal. Es könnte passieren, dass wenn ich da zu schnell zu viel möchte, ich am Ende für viel Geld Ergebnisse bekomme, die einem gerade nicht das bringen, was gebraucht wird.
Genau. Und es gab ja nicht nur unsere Studie, sondern es gab auch andere Studien. Es gibt auch jetzt eine aktuelle Studie, eine geplante Studie. Und ja, die Frage, werden die Ergebnisse belastbar sein, entscheidet sich eigentlich bereits ganz am Anfang bei der Frage, welche Personen sind überhaupt in dieser Studie mit drin? Welche werden sozusagen kontaktiert, damit sie mitmachen können? Auf der einen Seite haben wir Zufallsstichproben. Das heißt also, wir wählen zufällig die Teilnehmenden einer Studie, zum Beispiel aus den Einwohnermeldeämtern, aus Registern der Einwohnermeldeämtern. Und auf der anderen Seite gibt es aber Studien, die sich auf bereits laufende Studien beziehen, die aber selbst nicht zufällig ursprünglich ausgewählt worden sind. Also zum Beispiel, es gibt immer wieder im Netz Anfragen, wer möchte an einer Längsschnittstudie teilnehmen, dann können Sie sich melden. Es wird versucht, über auch kommerzielle Anbieter, die eben einen festen Bestand an Befragten haben, derartige Studien durchzuführen. Das heißt, die zweite Version, die nicht zufallsgestützten Stichproben oder Studien, kranken oder haben das Problem, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen in diesen Studien eben nicht repräsentiert sind. Also wer keinen Internetzugang hat, der wird in einer derartigen Studie auch nicht teilnehmen können.
Wer schlechter Deutsch spricht, wer sozioökonomisch sehr benachteiligt ist, zurückgezogen.
Genau, diese Gruppen, die eben in solchen Studien nicht repräsentiert sind. Und das wirkt sich unmittelbar auf die Ergebnisse aus. Man kann das zwar theoretisch korrigieren, aber letztendlich eigentlich ein relativ großes Restrisiko besteht immer, dass Ihre Zahlen oder Ihre Ergebnisse dann nicht wirklich repräsentativ sind und nicht belastbar.
Da sind wir wieder beim Thema Limitationen von Studien. Das gibt es auch in anderen Fachgebieten und eben die Verknüpfung von Daten. Wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, dann frage ich mich, haben wir vielleicht auch zu hohe Ansprüche in den Sozialwissenschaften? Also mit Maßstäben, die ja aus einer Zeit vor der Pandemie kommen. Und eine solche Pandemie ist ja eine hochkomplexe, sich schnell entwickelnde Krise. Vielleicht muss man auch eher mal schnell und nicht ganz perfekt schießen mit nicht den ganz perfekten Studien. Es kommt dann nur darauf an, die Ergebnisse richtig einzuordnen.
Ja, und das war auch für die Sozialwissenschaften natürlich neu, dass wir auch von der Politik her Anforderungen an Ergebnisse, Daten erfahren haben, die sehr schnell formuliert worden sind. Also dieses sehr schnelle Reagieren war etwas, was für die Sozialwissenschaften zunächst einmal neu war, wo auch keine entsprechenden Strategien vorhanden waren. Wir haben jetzt aus dieser Erfahrung auch gelernt. Ich hatte vorhin schon den Rat für sozialen Wirtschaftsdaten angesprochen. Hier wurde jetzt ein Modell entwickelt, wie man sozusagen schneller auf derartige Krisen reagiert. Da werden gerade auch institutionelle Strukturen oder Mechanismen entwickelt, wie sozialen Wirtschaftswissenschaften auf derartige schnelle Anforderungen reagieren können. Und Pandemie war eine Krise. Wir haben als nächstes die Ukraine-Krise natürlich jetzt. Und von daher derartige Anforderungen, dass man schnell mit sozialen wirtschaftswissenschaftlichen Daten hantieren möchte und seine politischen Entscheidungen auch darauf aufbauen möchte, das wird in Zukunft weiter die Wirklichkeit sein.
Da schließt sich jetzt der Kreis zum Thema Finanzierung, dass es politisch auch gewollt sein muss. Was ich gerne noch wissen würde, es gibt jetzt so einige Virologen, Epidemiologen, Impfstoffforscher nach der Zeit, die ziemlich bekannt geworden sind. Ich würde sogar sagen berühmt. Aber Soziologen etwa, da denke ich, da wird es schon schwierig. Wieso ist das so?
Na, ich glaube schon, es gab schon 2, 3 Personen, die mir jetzt sofort einfallen würden, die, glaube ich, auch stärker in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden sind. Aber Sie haben natürlich recht gegenüber einem Herrn Drosten. Es gibt keinen Counterpart sozusagen in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Ich glaube, dass natürlich die naturwissenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen dadurch, dass sie eben mit anderen Arten von Daten arbeiten, mit anderen Modellen arbeiten, hier auch schneller reagieren können und auch konnten. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass die Dimension dass eine Pandemie, die zunächst einmal auf die Gesundheit bezogen ist, sich auch auf das soziale und das wirtschaftliche Leben auswirkt. Das ist ein Aspekt, der vielleicht von Anfang an nicht wirklich deutlich wurde. Ich hoffe, dass sich das mittlerweile etwas verändert hat und dass die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften damit auch sichtbarer sind. Wenn wir uns nochmal überlegen, welche Erfahrungen haben wir aus der Pandemie gemacht, dann ist das sicherlich eine Erfahrung, die auch ja letztendlich auch umgesetzt wurde. Diese Kooperation und die engere Zusammenarbeit zwischen sozialen Wirtschaftswissenschaften auf der einen Seite und Gesundheitswissenschaften, Epidemiologen, Virologen auf der anderen Seite. Das ist, glaube ich, was hoffentlich bleibt und was auch dringend notwendig war.
Passt dann das Bild, dass Anfang des Jahres 2020 es vielleicht noch einen interdisziplinären Graben gab und dass inzwischen dort gerade eine Brücke drüber gebaut wird? Also Geisteswissenschaften, definitiv. Naturwissenschaften?
Ja, definitiv. Also die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat ja auch eine interdisziplinäre Kommission zur Pandemie eingesetzt. Und in dieser Kommission sind letztendlich alle relevanten Disziplinen. Und wenn ich mir so die Diskussion in dieser Kommission anschaue, auch wie wir uns mittlerweile aufeinander beziehen, dann glaube ich, ist das wirklich eine Lernerfahrung, die wir alle durchgemacht haben und dass dieser Graben, der vorher definitiv bestand, jetzt nicht komplett zugeschüttet ist, aber wo wirklich, wie Sie sagen, auch Brücken gebaut worden sind, die auf jeden Fall für die Zukunft tragfähig sein werden.
Jetzt gab es ja in den vergangenen 2 Jahren auch Menschen, die wollten den Graben schon eher überqueren. Ich sag mal mit einer schnell gebauten, geflochtenen Hängebrücke zum Beispiel, die sich mehr einbringen wollten. Und dann gab es noch Zurückhaltung, auf welcher Seite auch immer. Ist da jetzt eine Aufbruchsstimmung oder ist es eher ein Frustmoment im Moment?
Ja, es ist Frustmoment. Ich meine, man muss natürlich auch auf die andere Seite schauen, wo werden bestimmte Entscheidungen getroffen. Und die Entscheidungen, die mit Blick auf die Corona-Datenerhebung getroffen worden sind, sind natürlich in gleicher Weise im Grunde genommen auch in Häusern getroffen worden, wo genau diese disziplinäre Trennung von Anfang an und schon seit Jahrzehnten existiert. Und nicht nur innerhalb der Häuser, sondern auch zwischen den Häusern. Und ich glaube, wenn dass eben genau aus diesem Grund heraus auch dort diese Überbrückung von disziplinären Bereichen notwendig ist. Das erfordert natürlich dann eine andere Art auch der Kommunikation innerhalb der Ministerialbürokratie, innerhalb der Fachressorts und der entsprechenden Ministerien und darüber hinaus.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Stefan Liebig, Soziologe und Direktor des sozioökonomischen Panel, jetzt hier für dieses Gespräch zum Thema Datenkrise.
Ja, vielen Dank auch Ihnen.
Schön, attraktiv sein spielt eine zentrale Rolle in unserem Leben. Bei der Suche nach einem Partner, bei politischen Entscheidungen, beim Weiterkommen im Beruf sogar, unterschwellig. Eine bedenklich große Rolle oft sicherlich. Warum ist das so? Mit welchen Folgen? Darauf schauen wir jetzt in den kommenden Wochen hier in Aus Kultur und Sozialwissenschaften in unserer Sommerserie. Heute der Aufschlag von Matthias Hennies. Was macht Attraktivität aus? Lässt sie sich messen? Und ist attraktiv und schön sein eigentlich wirklich dasselbe? Und so viel schon jetzt einmal vorneweg. Vorteil 1. Es ist ein Thema, wie aktuell ja so einige, wo sich die Frage stellt, ob Forschung letztlich bestehende gesellschaftliche Muster repliziert und damit wiederum auch prägt.
Man sieht auch hier, der attraktive Mann hat ein etwas schmaleres Gesicht. Der hat zum Beispiel auch vollere Lippen, ähnlich wie bei den Frauengesichtern. Das Kinn und der Unterkiefer ist markanter, kräftiger. Wir sehen hier auch Unterschiede bei den Augen, also zum Beispiel strahlendere Augen, also dieses Augenweiß ist heller. Das sind so die wichtigsten Merkmale.
Martin Gründel sitzt vor dem Computer in seinem Büro in der Hochschule Harz. Der Psychologe zeigt Bilder von Männergesichtern.
Das sind keine normalen Fotos, sondern das sind Grafiken, die im Computer berechnet worden sind. auf der Basis von Fotos von echten Menschen.
Innerhalb von 200 Millisekunden entscheidet ein Mensch, ob eine Person attraktiv ist oder nicht, sagt Gründel. Und viele Menschen stimmen in dem Urteil überein. Wie kommt das? Der Wissenschaftler sucht nach empirisch belegten Gründen. Er misst Attraktivität, indem er Probanden bittet, die Gesichter von Männern und Frauen zu beurteilen. Weitere Geschlechtsformen haben noch keinen Eingang in die empirischen Untersuchungen gefunden. Eine Software erzeugt dann, jeweils aus den am höchsten und den am niedrigsten bewerteten Gesichtern, ein Durchschnittsbild. So lässt sich der Unterschied noch stärker herausarbeiten. Man kann einzelne Merkmale klarer benennen.
Das, was man jetzt hier sieht, ist ein Frauengesicht einer erwachsenen Frau und eine andere Variante, die irgendwie jünger aussieht, die auch von der Mehrzahl der Versuchspersonen als attraktiver bezeichnet wird. Und was hier gemacht worden ist, ist eben auch eine Veränderung mit Software, sodass dieses Gesicht eben jünger, kindchenhafter aussieht. Das heißt, die Augen sind größer, die Nase ist zierlicher und vor allen Dingen Unterkiefer- und Kinnregionen sind kleiner und zierlicher.
Das Kindchenschema spielt für weibliche Attraktivität eine wichtige Rolle, meint der Forscher. Neben naheliegenden Merkmalen wie vollen Lippen, reiner Haut oder hohen Wangenknochen, die das traditionelle Frauenbild widerspiegeln. Im Boom der Attraktivitätsforschung in den 90er Jahren fasste man die einzelnen Merkmale unter drei Oberbegriffen zusammen: die Symmetrie eines Gesichts, die Durchschnittlichkeit und das geschlechtstypische Aussehen entscheiden demnach über Attraktivität. Mittlerweile bezweifeln viele Forscherinnen und Forscher jedoch, dass die Symmetrie der Gesichtszüge eine Rolle spielt. Und Gründel relativiert auch die These, dass ausgerechnet durchschnittliche Gesichter sehr attraktiv sein sollen.
Das liegt aber, wie man mit anderen Untersuchungen zeigen kann, vor allen Dingen daran, dass die Haut sehr, sehr ebenmäßig, sehr glatt ist, vollkommen makellos. Das ist aber ein Effekt dieses Prozesses, bei dem man diese Bilder berechnet. Also sowas wie Hautunreinheiten, die werden da rausgemittelt und deswegen sieht es sehr ebenmäßig aus.
Der dritte Faktor hat den stärksten Effekt. Der sexuelle Dimorphismus, wie es im Fachjargon heißt, das typische Aussehen der beiden traditionell akzeptierten Geschlechter. Bei Frauen scheint es einfach zu sein. Ein kindlicheres Gesicht gilt als Zuspitzung weiblicher Merkmale. Bei Männern erhöht zwar ein markanter Unterkiefer oder ein kräftiges Kinn die Attraktivität. Doch die Bewertung der Fotos zeigt, es gibt Kennzeichen von biologischer Männlichkeit, die keine positiven Bewertungen erhalten. Dünne Lippen, eine große Nase oder eine knöcherne Wulst über tief liegenden Augen, ähnlich dem Neandertaler. Wenn man jedoch die Körperformen hinzunimmt, erweist sich das geschlechtstypische Aussehen endgültig als gewichtiger Faktor, sagt der Wissenschaftler.
Eine attraktive Frauenfigur ist eine Frau, die eben die typisch weiblichen Rundungen hat, so diese Sanduhrfigur. Bei Männern dagegen ist es halt eher so diese V-Figur, das heißt eine schmale Hüfte, ein Bauch, der ungefähr so ist wie die Hüfte auch und breite Schultern.
Geht es wirklich um Superman und Superwoman? Die Beschreibung klingt wie eine Karikatur. Wird die empirische Forschung durch die überlieferten Geschlechtsbilder bestimmt? Vielleicht muss man weitere Merkmale heranziehen, das Auftreten oder die Kleidung etwa. Gründel bestätigt, auch solche kulturellen Faktoren, die sich mit dem gesellschaftlichen Wandel verändern, spielen eine wichtige Rolle. Kulturelles wie Kleidung, Körpergewicht und blasse oder gebräunte Haut ist ein Ausdruck des sozialen Status. Es beeinflusst die alltägliche Bewertung von Attraktivität immens. Welchen Anteil kulturelle, welchen biologische Faktoren dabei haben, kann der Empiriker nicht bestimmen. Er stößt auf ein methodisches Problem. Lässt er seine Probanden auch kulturelle Faktoren bewerten, kommen andere Resultate heraus, als wenn es nur um biologische geht. Gründel konzentriert sich daher auf biologische Merkmale, bei denen sich kulturübergreifend die Bedeutung des geschlechtstypischen Aussehens gezeigt hat.
Für Biologen, die so von der evolutionären Psychologie herkommen, ist letztendlich immer das, was dahinter steckt, irgendwas mit Partnerwahl, und Fortpflanzung. Das heißt, da ist die Idee dahinter, dass die Merkmale, die wir attraktiv finden, irgendein Signal sind für Merkmale eines potenziellen Partners, die erstrebenswert sind.
Demnach hat sich in der Evolution das Phänomen der Attraktivität entwickelt, weil sie zur erfolgreichen Fortpflanzung beiträgt. Diese These hat tatsächlich schon Charles Darwin, der Altmeister der Evolutionsforschung, Ende des 19. Jahrhunderts aufgestellt. Er bezeichnete die Wahl eines möglichst geschlechtstypischen Partners als sexuelle Selektion. Basis dieser Theorie sind allerdings Beobachtungen aus dem Tierreich, besonders der Vogelwelt, denn die ist leichter zu erforschen als das komplexe Feld der menschlichen Partnerwahl. Wie steht die Wissenschaft heute zu seiner Theorie? Das lässt sich nirgends besser erkunden als im Max-Planck-Institut für Ornithologie, dem berühmten Ort in Seewiesen bei München, an dem einst Konrad Lorenz mit seinen Gänsen im institutseigenen Teich schwamm. Die Forschungseinrichtung wird gerade in ein neues Institut für biologische Intelligenz umgewandelt, aber die Vogelforschung läuft weiter. Ein kahler, weißer Raum, Neonlicht. Wie anderswo Bücher im Regal, stehen hier Vogelkäfige in langen Reihen aufeinander gestapelt. Es zappelt und zwitschert, kleine Federbüschel mit orangenen Schnäbeln hüpfen von Stange zu Stange. Zebrafinken. Wer genau hinsieht, entdeckt prächtige Exemplare mit mehrfarbigem Gefieder. Orange am Kopf, ein schwarz-weißer Streifen an der Kehle, braune Flanken unterhalb der grauen Flügel. Das sind die Männchen.
Und das Weibchen hat eigentlich nur diesen artspezifischen Tränenstrich, der schwarze Strich vom Auge nach unten und das weiße Feld zwischen Schnabel und diesem Strich. Aber das Männchen ist dann wirklich sehr prächtig gefärbt, hat all diese schönen Farbflecken.
Zebrafinken sind das Paradebeispiel für die Untersuchung der Attraktivität, erklärt der Verhaltensforscher Wolfgang Forstmeier.
Wir stecken 6 Männchen, 6 Weibchen gemeinsam in eine Voliere. Kann man sehr schön beobachten, wie die Weibchen auf die Männchen reagieren. Und da kann man sehr deutliche Präferenzen messen. Das Interessante ist nur, dass diese Präferenzen völlig individuell sind. Das heißt, 2 Weibchen stimmen überhaupt nicht überein, in wen sie attraktiv finden. Und insofern ist der Zebrafink deutlich anders als der Mensch, dahingehend, dass es also keinen Konsensus gibt über, wer ist attraktiv.
Welche Präferenzen ein Weibchen hat, wen es als Partner auswählt, hängt also nicht mit dem auffälligen Aussehen des Männchens zusammen?
Wir glauben, dass diese Dinge rein verhaltensbasiert sind. Also, dass diese Präferenzen, Sympathie, Antipathie, nicht von Anfang an da sind, sondern sich erst im Laufe des Kennenlernens der Vögel sich entwickeln.
Wozu dient dann aber das attraktive, vielfarbige Federkleid der Männchen? Es ist ein Artmerkmal, sagt der Forscher. Es hilft den Weibchen, die eigene Art zu erkennen und dadurch ihre Fortpflanzung sicherzustellen. Er vermutet, dass die Weibchen früher auch einmal vielfarbige Federn hatten, sie im Lauf der Evolution aber verloren haben. Demnach trifft die Theorie der sexuellen Selektion auf Zebrafinken nicht zu. Und auf die meisten anderen Vogelarten wohl auch nicht. Nur bei rund 5% der Vögel sichert das auffällige Federkleid die Fortpflanzung, meint Forstmeier. Der Verhaltensforscher bezweifelt auch, dass das Konzept der sexuellen Selektion für Menschen gilt. In den Wissenschaften ist umstritten, ob Männer mit breitem Kreuz und Frauen mit kindlichen Gesichtern tatsächlich Garanten einer erfolgreichen Fortpflanzung sind. Beweise dafür fehlen, berichtet Martin Gründel. Die Attraktivität verführt eben zu vielen Fehlschlüssen.
Es gibt seit ziemlich genau 50 Jahren umfangreiche Belege dafür, dass attraktiven Menschen generell positivere Eigenschaften zugeschrieben werden. Das heißt, wer attraktiver ist, den beurteilen wir auch als intelligenter, freundlicher, geselliger, ehrlicher, fleißiger und so weiter. Wichtig ist eben zu betonen, das sind nur Zuschreibungen. Ja, Leute glauben, dass diese Menschen so sind. Und da ist natürlich nichts dran. Ja, das glauben wir auch bei solchen Computergesichtern, die es gar nicht wirklich gibt. Aber die sind sich ziemlich sicher, dass diese Personen diese Eigenschaften haben, obwohl die im Computer entstanden sind. Das ist das sogenannte Attraktivitätsstereotyp. Und das besagt eben, was schön ist, ist auch gut.
Ist Attraktivität also bloß ein Fake? Ein Irrweg der Evolution? Wenn weder die Empirie noch die Verhaltensforschung eine befriedigende Antwort liefert, muss man das Phänomen vielleicht von einer weiteren Seite betrachten. Die Philosophie befasst sich seit Jahrtausenden mit dem Phänomen der Schönheit. Und Attraktivität ist eine Form von Schönheit.
Attraktivitätsmerkmale, die hier genannt werden, sind typische Schönheitsmerkmale. Was aber noch dazu kommt, wenn wir jetzt Menschen als Person wahrnehmen, nehmen wir nicht nur das rein körperliche Erscheinungsbild wahr, sondern beginnen wir unmittelbar nach körpergebundenen, wahrnehmungsbezogenen Merkmalen oder Ausdrucksweisen für den Charakter und die Persönlichkeit zu suchen.
Lisa Schmalzried, Philosophin an der Uni Halle-Wittenberg, hat kürzlich ihre Habilitationsschrift über menschliche Schönheit veröffentlicht. Für sie geht Schönheit über die Attraktivität weit hinaus, denn sie bezeichnet auch innere Qualitäten eines Menschen. Wenn ein Mensch innere Schönheit besitzt, Schiller sprach von Anmut, zeigt sie sich in den expressiven Elementen seiner Persönlichkeit. Grundsätzlich kann jeder sie erkennen. Darum haben viele Philosophen, nicht zuletzt Kant, die Wahrnehmung von Schönheit als eine zentrale, verbindende Fähigkeit der Menschen betrachtet.
Ich stehe da in einer langen Tradition von Denker und Denkerinnen, die davon ausgehen, dass im Schönheitsurteil wir einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben. Das heißt also, wenn ich sage, das ist eine schöne Person, sage ich, du solltest jetzt auch diese Schönheitserfahrung haben. Und damit sage ich implizit, da gibt's was, was uns beide als Menschen vereint. Man kann das als diesen Schönheitssinn bezeichnen. Und diese zwischenmenschliche Verbindung, die wir in der Schönheitserfahrung erleben, das ist so ein grundlegend verbindendes Element. Das finde ich ziemlich faszinierend.
Schmalzried erläutert ihr Konzept an Alltagserfahrungen. Sie sitzt mit einem Freund im Café und weist ihn auf eine schöne Person hin. Teilt der Freund die Beobachtung nicht, beginnen sie zu streiten. Wenn dieser Mensch tatsächlich schön ist, lassen sich dafür gute Gründe anführen, denn Schönheit ist nichts Zufälliges. Sie liegt nicht im Auge des Betrachters, wie eine bekannte Redewendung behauptet, sondern hängt von konkreten Eigenschaften ab. Welche Eigenschaften machen innere Schönheit aus? In der philosophischen Tradition ist oft von moralischer Tugendhaftigkeit die Rede. Schmalzried hebt daneben beziehungsrelevante Tugenden hervor. Charakterzüge, die wir uns in Freunden und Partnern wünschen.
Wir suchen in Freundschaften Ehrlichkeit. Wir suchen vielleicht auch Loyalität. Wir suchen Fürsorge. Gleichzeitig ist es so, dass es gewisse moralische Eigenschaften gibt, die uns jetzt in Freundschaften gar nicht so wichtig sind. Ob jetzt mein Freund seine Steuererklärung richtig ausfüllt, ist mir jetzt vielleicht weniger relevant, als ob er in meiner Freundschaft ehrlich ist. Neben diesen moralischen Eigenschaften gibt es darüber hinaus auch welche, die im größeren Sinne sozial erwünschte Eigenschaften sind. Freundlichkeit, Höflichkeit. Und auch so Aspekte wie Unterhaltungstugenden.
Trotzdem kann das Urteil immer täuschen, betont Lisa Schmalzried. Doch wer Schönheit erkennt oder auch nur darüber streitet, berührt einen verbindenden Kern unseres Zusammenlebens. Attraktivität hingegen bezeichnet nur eine Oberfläche, die schnell zu falschen Schlüssen verführt. Aus philosophischer Sicht könnte man sie als die blasse kleine Schwester der Schönheit bezeichnen. Sie bestimmt jedoch in vielfältiger Weise den Alltag. Und die Forschung steht vor großen Herausforderungen. Die evolutionäre Bedeutung der Attraktivität ist umstritten. Bei empirischen Messungen fragt sich, wie stark traditionelle Rollenbilder das Konzept beeinflussen. Und wie kann man weitere Geschlechtsformen einbeziehen?
Große Fragen. Matthias Hennies mit dem Schwerpunkt heute als Auftakt unserer Sommerserie in Auskultur und Sozialwissenschaften jetzt im Juli und August. Nächste Woche die Bedeutung von Attraktivität in der Politik. Das war es für heute mit den Antworten und aber auch wieder neuen Fragen aus Kultur und Sozialwissenschaften. Ich bin Katrin Kühn und sage auch dieses Mal Danke für Ihre Zeit.